Danke vielmals für, ich denke, den wirklich sehr, sehr spannenden Input auch mit den verschiedenen Forschungssettings. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch ein paar Nachfragen gibt, was vielleicht die einzelnen methodischen Forschungsdesigns betrifft oder eben dann auch die Übersetzungen in die Praxis.
Eine kurze Frage zum Methodischen. Ich habe jetzt den Eindruck gewonnen, das waren alles quantitative Erhebungen. Stimmt das? Also wirklich klassische Fragebogenerhebungen und keine qualitativen Erhebungen?
Richtig, das waren alles quantitative Erhebungen, genau.
Okay. Mhm. Okay, das heißt, Sie haben nicht zusätzlich vertiefende Interviews oder so?
In diesen Daten, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, nicht. Es okay. ist, aber es gibt ein Buch, was ich gemeinsam mit einer Juristin geschrieben habe, in der die Juristin qualitative Interviews mit englischen allerdings Richtern und Strafverteidigern geführt hat. Und sozusagen dort dann auch aus diesen qualitativen Befragungen ähnliche Stereotype herausdestillieren konnte, wie die, die wir in den quantitativen Befragungen finden. Mhm.
Gibt es Kolleginnen oder Kollegen in Österreich, die sich mit diesen Themen beschäftigen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt auch in Deutschland nicht viele, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch, wie gesagt, das hat man vielleicht so ein bisschen durchgehört, es gibt auch große Widerstände innerhalb der juristischen Profession gegenüber dieser Art der Forschung, was ich auch gut verstehen kann, weil es an einigen Grundpfeilern des Entscheidungshandelns rührt. Ich habe auf einer Tagung vor kurzem mit Juristen gelernt, dass sie es ablehnen, sich fortbilden zu lassen in dem Bereich mit dem Argument, das sei ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit. Das weiß ich also nicht, inwieweit das hier in Ihrem Kontext auch so ist. Das fand ich eigentlich schon eine spezielle Sichtweise, dass man sich nicht fortbilden lassen möchte mit dem Argument. Aber das kann auch eine Anekdote gewesen sein, das kann ich jetzt nicht
Nein.
einschätzen.
Mich würde auch noch interessieren, hat es da noch eine Differenzierung gegeben in Bezug auf diese Opfer-Mitschuld-Zuschreibung je nach Konstellation? Also Sie haben dieses Beispiel gebracht des nächtlichen Durchschreitens des Tiergartens. Meine Vermutung ist, dass zum Beispiel, also gerade wenn es darum geht, dass Frauen überfallen werden, dass das, auch wenn sie jetzt unvorsichtig waren und nächtens nach Hause gegangen sind, dass das noch eher akzeptiert wird als zum Beispiel Alkoholkonsum.
Ja, ja, also das auf jeden Fall. Also diese Frage der Alkoholisierung ist ja tatsächlich auch wirklich sehr umstritten. So wie ich es in Erfahrung gebracht habe durch die Diskussion mit den Juristinnen, dass natürlich da so eine Art Eigenanteil vermutet wird an dem Geschehen. Und das ist eben bei dem Übergriff, bei dem Fremden nicht der Fall. Also bei Alkohol kann man sich eben ganz besonders leicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn man nicht getrunken hätte oder wenn die Frau nicht getrunken hätte. Und es ist vermutlich sogar richtig in vielen Fällen zu sagen, wäre sie nüchtern gewesen, wäre diese Situation so nicht passiert. Weil wir einfach wissen, dass Alkohol die Informationsverarbeitungskapazität beeinflusst und also auch die Fähigkeit, Warnsignale zu lesen. Das hat aber alles, finde ich, nichts damit zu tun, dass das Verhalten des Täters anders zu bewerten sei. Und das ist, ich hatte es ja eben schon gesagt, das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo man in der öffentlichen Diskussion mit sehr viel Nachdruck auftreten muss. Diese Verbindung zu kappen, dass das, was das Opfer vielleicht falsch gemacht hat, das Verhalten des Täters in einem weniger schlimmen Licht erscheinen muss. Das scheint mir einfach der Grundtrugschluss zu sein, aus dem alle weiteren Urteile dann folgen. Und ich würde sagen, da muss man ansetzen.
Ich denke auch, also die Frage des Victim Blamings, die ja jetzt schon etwas mehr kursiert, auch mehr in Betracht zu ziehen, da gute Argumente zu finden, die dagegen sprechen. Und ich denke, Ihre Forschung hat da sehr, sehr viele Punkte aufgemacht. Was halten Sie eigentlich von so Aktionsformen wie eben den Slutwalks, wo es auch darum geht, Kleidungspräferenzen auch immer als Mitteilschulter zu definieren? So quasi, mein kurzer Rock erlaubt dir nicht, mich zu vergewaltigen. Was halten Sie von solchen Aktionsformen?
Ich finde das gut. Ich finde, von je unterschiedlicher die Winkel, aus denen man diese Vorstellung attackiert, desto besser. Das sind ja ganz andere Strategien, die da wirken können. Das ist einfach eine Provokation, die nochmal aus einer ganz anderen Ecke als unter diesem eher aufklärerischen Impetus, mit dem die Wissenschaft auftritt, einfach diese Vorstellung in Frage stellt. Man muss auch da aufpassen. Also es gibt zum Beispiel in England eine sehr prominente Kampagne, die heißt, also auch Fotos von leicht bekleideten Frauen, wo drunter steht, This is not an invitation to rape me. Und das ist einfach ein Slogan, von dem ich denke, den sollte man mal genauer sich auf der Zunge zergehen lassen. Ob das wirklich, was sind die Implikationen? Gibt es überhaupt in irgendeinem Kontext an invitation to rape me? Ich finde gerade bei solchen gezielt provokativen Aktionen sollte man immer mal einen Schritt zurücktreten und gucken, welche Botschaft transportiere ich, und es ist auch das, was ich sagen will. Und ich finde aber, bei diesem Slutwalk zum Beispiel wird der Punkt sehr überzeugend gemacht. Viele Leute reagieren erstmal mit Abwehr und sagen, ja, aber natürlich trägt sie dazu bei oder natürlich fordert sie heraus, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Gut, ich glaube im Moment...
Ich glaube, es gibt auch noch eine Tagungsdokumentation. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Zusammenfassung dessen, was ich hier heute vorgestellt habe.
Ich nehme mal an, dass diese Dinge, also wie Literaturhinweise oder Links, dann sich auch in der Mappe wiederfinden, also im Bericht zur Tagung, damit dann auch möglichst viel Verbreitung für diese Argumente gefunden werden kann. Noch eine Frage?
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, haben Sie sich auch einmal mit Urteilsbegründungen beschäftigt, also diese Mythen aus Urteilsbegründungen herauszufiltern, aus realen Beispielen sozusagen?
Also ich selber habe das nicht gemacht, aber es gibt diese Studien, und zwar ja, systematisch eben als qualitative Forschung. Da kommen dann eben solche Statements, dass die Vergewaltigung einer Prostituierten eben deshalb minder schwerer Fall ist, weil sie ja auch sonst Sex gegen Geld verkauft. Also man kann diese Mythen auch sehr gut aus diesen Urteilsbegründungen herausdestillieren. Aber dafür braucht es mehr juristischen Sachverstand, als ich den habe. Deswegen überlasse ich das anderen. Aber es gibt diese Forschung.
Gut, ich danke Ihnen vielmals für diesen sehr interessanten Input. Wir machen jetzt eine Pause bis um 16:30. Ja. Ich empfehle einen kurzen, nicht nur den Raucherinnen, auch den anderen, kurz nach draußen zu gehen, einen Kaffee zu nehmen, sich zu unterhalten.